Herr, am Ende eines langen Tages hast du wieder das letzte Wort, und das ist gut so. Wir haben viel geredet, viel getan, aber es wird Zeit, dass wir fragen, was du willst. Und dein Wort, das kann uns immer wieder Stille schenken, Frieden. Wir wollen vor dir auch ausbreiten, was dieser Tag in sich geschlossen hat, viel Unnützes, viel Falsches, viel Unrecht, auch Verletzungen, Verwundungen von anderen. Herr, vergib uns und bring du zurecht, was wir nicht zurechtbringen konnten. Amen. Ach, das sollten wir vielleicht noch sagen. Wir sind froh, dass die Leute aus dem Tschad angekommen sind. Einer, ein Landwirt Schleicher, ist drin geblieben, wollte dort weiterarbeiten im Tschad. Die anderen sind da. Man weiß ja immer nicht, was die Regierung vorhat. Auch die Frau Dr. Katzwinkel, die mit ihrer Anna im Olga-Hospital war und von der Rettungsflugwacht geholt wurde, in Lebensgefahr, konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden nach 5 Tagen. Das ist ein großes Wunder Gottes. Der Vater ist Arzt und es war ganz gefährlich. Wir sind sehr dankbar, dass diese Möglichkeit besteht. Und auch immer, dass wir das nicht bezahlen müssen. Die Rettungsflugwacht ist uns ein großer Helfer, weil das durch einen einfachen Mitgliedsbeitrag pauschal für alle unsere Leute eine große Sache ist, wenn das Kindlein nicht stirbt, sondern dann plötzlich geholt wird von 2 Ärzten. Das war sehr schön und hier im Olgäle fachmännisch betreut wurde. Manche von Ihnen haben auch dran gedacht und wir sind sehr froh, dass auch Ihre Gebete da immer wieder spürbar sind. So, jetzt sind wir bei Epheser 3, Vers 14 bis 21. Wir hatten ja das letzte Mal den Bericht von der Hanna Rose aus ABC. In der Zwischenzeit ist das immer wieder in den Fernsehnachrichten aufgetaucht. Das war ganz aktuell. Und jetzt ist die Sabine Kromer auch hier. Aber sie hoffen ja, dass sie bald wieder ausreisen können. Wir hatten bei dem Ratschluss von dem Geheimnis gesprochen. Es ist also kein Rätsel, das Evangelium, sondern es ist Gottes Plan. Ich hoffe, dass Sie das am Sonntag auch zum Anlass genommen haben, wie ich im Gottesdienst darauf hinwies, einmal diese Worte Sacharja 12 bis Sacharja 14 zu lesen. Das ist ja einfach Gottes Ratschluss, Gottes Heilsrats und Plan über seinem Volk Israel, Sacharja 9, die Weltmission bis zu den Völkern. Und dann merken Sie, wie das im Buch Ezekiel, im Buch Daniel, im Buch Jesaja immer wieder sich ähnlich darstellt und wie das prophetische Wort hier uns auch sehr viel über den Ratschluss Gottes sagt. Und den hat Paulus entdeckt, dass jetzt die Zeit des Ratschlusses ist, dass den Heidenvölkern das Evangelium gepredigt wird. Und er hat ja einen ganz mutigen Schritt getan durch die Erleuchtung Gottes, dass wir nicht das ganze Zeremonialgesetz brauchen, so wie Jesus auch hier immer wieder gewarnt hat, dass man sich verliert in die Fülle der Vorschriften der Pharisäer und Sadduzäer, sondern dass nur eins wichtig ist, bei Jesus bleiben. Und ich möchte Sie auch herzlich bitten, dass Sie in Ihrem Leben immer wieder aufpassen, dass dies alles nur das Wichtigste ist, bei Jesus bleiben. Das heißt, er starb für mich. Er ist auferstanden, ich darf sein Kind sein. Durch 2000 Jahre Christenheit war immer das der Witz, dass alle dazukamen und sagen, ja, aber jetzt ist das noch wichtig, die Taufe oder das Priesteramt oder die Beichte. Sind viele Dinge wichtig, aber sie können nicht die Wichtigkeit der Erlösungstat Jesu haben. Und es gibt auch heute wieder unter den entschiedenen Christen eine große Not, dass alles Mögliche wichtig wird. Unsere jungen Leute, die fahren ab wie eine Rakete, wenn man denen sagt, jetzt muss dieses machen oder eine bestimmte Gebetshaltung haben oder zu einem bestimmten Evangelisten rennen und der hat's. Und die jungen Leute sagen, ha, jetzt ist's. Ihr seid alle falsch und dort ist alles richtig. Das ist so schnell da und sie können auch Leute, die in diesem Rausch drin sind, nie zurückholen. Warum ist jedes Wort unnütz? Denn die verachten sie nur, weil die sagen, du bist ja ganz da unten. Aber wichtig ist, dass wir immer wieder wissen, es ist nur das wichtig, dass ich zu Christus komme, den Zugang ergreife, wie ihn auch Paulus im Römerbrief beschrieben hat, dass ich gerechtfertigt bin durch das Opferblut Jesu und dass er, der Auferstandene, jetzt in mir wirkt. Dass sein Heiliger Geist mich erfüllt und leitet, Römer 8 deutlich beschrieben. Und dass das Auswirkungen in meinen Lebensalltag hinein hat, das ist wichtig. Und auch hier haben wir diese Mitte in Epheser 3 gehabt, dass wir mit dazugehören, weil Christus uns versöhnt hat, weil ich durch Christus Zugang habe. Und Christus ist der Schlüssel. Kein Priesteramt kann das möglich machen. Keine Kirchenzugehörigkeit ist das. Und wenn immer wieder Leute kommen und sagen, das gehört auch noch dazu. Nein, es gehört nicht dazu. Christus allein ist der Mittler, er ist der Zugang. Wer ihn hat, der hat den Zugang zum Vater. Und das muss in Einlehnigkeit verkündigt werden. Ich bin mit Freuden Glied einer evangelischen Gemeinde, aber wir wollen immer wieder aufpassen, dass das nicht die Bedeutung des Heils in Jesus bekommt. Die Fragen sind zweitrangig und nebensächlich vor dem, was Jesus uns bedeutet. Und nun von Vers 14 bis 22. Derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich muss zuerst ein Wort zum Gebet sagen. Wir tun schwer beim Beten. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie sich Stille nehmen zum Gebet? Können Sie beten? Oder sind dann auch Ihre wirren Gedanken plötzlich wieder los und Sie finden keine Ruhe und keine Stille, um Ihre Gedanken zu ordnen? Wir schlafen ja auch abends sehr schnell ein, ohne Gebet. Wo nehmen Sie sich Zeit zum Gebet? Die Jünger haben Jesus beobachtet und haben sich gewundert, wie lange Jesus gebetet hat. Nun ist das nicht eine Pflicht, dass man das Gebet mit der Stoppuhr misst. Also war interessant, dass Jesus das nötig brauchte. Interessant, dass wir es nicht brauchen. Und dann haben sie Jesus gebeten, er soll sie doch lehren zu beten. Also das kann man gar nicht, obwohl das Beten eigentlich sehr leicht ist und Jesus uns Mut macht. Betet, bietet ohne Unterlass. Übrigens hat Jesus uns gar keine Vorschriften gegeben. Es gibt ja viele, die uns Vorschriften machen, sagen, man dürfte nur Lobpreis beten oder so. Das gibt es ja nie im Evangelium. Das sind alles Menschengebote. Jesus sagt, bittet. Er sagt, man darf drängerisch bitten und wie man in Not ist, bitten und so weiter. Aber Jesus macht uns deutlich, dass man mit Glauben und mit Vertrauen beten darf. Und das ist was ganz anderes als die Bitten der Baalspriester auf dem Karmel, als Elia sie herausfordert zu dem Gottesurteil auf dem Karmel, die ihren Leib quälen und kasteien, indem sie sich Schmerzen zufügen und meinen, sie müssten Gott erweichen. Wir brauchen Gott nicht zu erweichen, sondern wir haben Zugang. Und deshalb ist das erste einmal dieses vertrauensvolle Gläubige beten. Das finden wir in all den Worten Jesu, dass er uns schon lehrt zu beten, unser Vater. Jetzt ist das ja eine Sache, die uns die Psychologen dauernd sagen, dass man das gar nicht mehr sagen dürfe. Das ist interessant. Wir hatten mal einen Rundfunkgottesdienst hier zur Eröffnung der Allianzgebetswoche im Deutschlandfunk und der Herr Kuhn war dabei, der hat gesagt, also das müssen Sie rausmachen, Vater dürfen Sie heute nicht mehr erwähnen, das sind viel zu viele Hörer, die da allergisch reagieren. Also man darf Gott nicht mehr als Vater bezeichnen. Interessant, die Leute haben ja das Ohr am Puls der Zeit. Das stimmt, dass wahrscheinlich 98% der Menschen schlechte Erfahrungen mit ihrem Vater gemacht haben. Hosenspannes oder was damals gab, oder eine Ohrfeige im falschen Moment und so weiter. Bloß, das ist ja gar nicht der Grund. Es ist interessant, dass wir gar nicht mehr die Bilder fassen. Das große Vertrauen, dass ich einen Menschen habe, und das ist Vater und Mutter, zu denen ich unmittelbar kommen darf. Und jedoch, der weiß, dessen Eltern tot sind, dass es dann vielleicht noch in der Ehe eine Nähe gibt, aber dass es ganz besondere Geschenke der vertrauten Nähe und Offenheit ist. Und dass das Gebet dort einen Platz hat und das eben anders ist, als wenn ich bei der Stadt Stuttgart bei irgendeinem Amt etwas will, da kann ich mir die Füße wund laufen, und bis da überhaupt einer zuhört, und dann muss ich eine Nummer ziehen und leuchtet da oben irgendwann mal auf, dass ich eintreten darf. Das Gebet hat damit nichts zu tun. Sondern ich darf jederzeit vortreten und darf reinkommen und darf alles sagen und wissen, er ist der Herr, der die Macht hat über die ganze Welt. Und Paulus ist uns hier ein Vorbild im Gebet. Wir sehen in den Briefen sehr viel, wie Paulus hauptsächlich im Gebet gearbeitet hat. Er war ja ein Missionar, ein Evangelist, und wir meinen, das ist hauptsächlich einer, der mit dem Mund arbeitet, vielleicht noch mit den Füßen, weil er weite Wegstrecken auf der Wanderschaft erledigt. Paulus war in erster Linie ein Beter. Und wo überall etwas geschieht, ist es durchs Gebet. Das ist immer wieder eine Gefahr, auch bei uns war es heute wieder turbulent, was unsere Mitarbeiter oben in unseren Büros geleistet haben, bei Hilfe für Brüder, die christliche Fachkräfte. Und doch ist das Entscheidende geschieht nur durchs Gebet. Eine Türe, die sich öffnet, eine Lösung, die geschenkt wird. Alles, was man regeln kann, man kann das nicht mit Briefen machen. Da muss Gott überall das, und das gilt doch auch für ihr Leben. Und dann vor allem das Schwierigste, der Zugang zu Menschen, den können Sie doch gar nie finden. Wie wollen Sie das Herz eines Menschen verändern? Sie haben Schwierigkeiten, es gibt Spannung. Wie wollen Sie denn das machen? Sie können es doch nur durchs Gebet machen, weil Gott den Schlüssel hat. Wir sollten ganz anders damit rechnen, auch ganz anders davon reden. War ja in der letzten Woche bei der Sitzung des Hauptvorstands der Evangelischen Allianz und habe das gern benutzt noch und war im frühen Morgen noch in Wiedenest. Da hatten wir ein paar Dinge zu reden über ein paar Gemeinschaftsprojekte und da war die Zeit sehr knapp. Und der Wilhelm Kunz hat gleich gesagt, der dortige Missionsleiter, bevor wir anfangen, wollen wir doch miteinander beten. So wunderschön. Soll doch bei uns ein Brauch sein, nicht irgendwie eine fromme Sitte, sondern dass wir sagen, jetzt, wir haben wenig Zeit, wir müssen einiges sinnvoll reden, wir wollen nichts vergessen, wir wollen unsere Gedanken auch richtig haben. Lass uns doch miteinander beten. Und das dürfen Sie sich auch vornehmen. Wenn Sie das meinen, das sei etwas Unnatürliches, dann lassen Sie die Finger davon. Aber ich denke auch bei einem Krankenbesuch oder wo dann sagen, ich möchte noch mit Ihnen beten. Wenn das einigermaßen Leute sind, die das wollen, dann fragen Sie, darf ich noch mit Ihnen beten? Ich denke, dass viele Leute sagen, sie werden froh sein. Und das Gebet ist eine Gabe, die wir auch Menschen wieder zeigen dürfen, wo wir mit ihnen beten dürfen. Sie dürfen nicht das Wort Jesu nehmen, dass wir nicht an den Ecken stehen sollten und beten und nur im Kämmerlein. Das ist ein Missverständnis. Das war ja dort, wo das Gebet zur Demonstration der Frömmigkeit dient, so wie ein Moslem protzig in den Weg sich stellt und seinen Gebetsteppich ausrollt und sagt, ich bete. Und das Auto kann jetzt mal warten, ich bete. Das ist ja was ganz anderes. Wir machen das ja nicht theatralisch. Aber wir dürfen das tun, weil das Gebet so viel bewirkt. Gerade auch dort, wo wir am Ende sind mit unseren Möglichkeiten. Sie wissen doch, dass das auch schön ist, wenn Sie es einem sagen, ich bete für Sie. Und das nicht eine Floskel bei Ihnen ist. Und ich bin überzeugt, Sie können das oft sogar rekonstruieren, wie das war, wie aus dem Gebet heraus Sie spürbar merken, wie Veränderungen geschehen sind. Ganz wunderbar, wie man das erlebt und erfährt. Ich beuge meine Knie. Die Gebetshaltungen sind uns nicht wichtig. Und trotzdem, ich möchte sagen, ich war eigentlich froh, in meiner Vikarszeit habe ich noch Jugendgruppen gefunden, damals im Hohenloischen oben, wo man knien gebetet hat. Ich bete gern kniend und würde das auch gerne in Gebetsgemeinschaften tun. Ich habe immer davor zurückgeschreckt, weil ich nicht für andere, die aus allgemeinen kirchlichen Traditionen kommen, die Kluft noch größer machen will. Aber ich habe mich immer gefreut, wie ich immer in Weiklerhausen Gottesdienst gehalten habe, in der Gebetsgemeinschaft vorher vor dem Gottesdienst, haben wir knien gebetet. Es ist eine biblische Haltung, die ausdrückt, dass ein stolzer Mensch sich beugt. Und die Gebetshaltungen haben ihren Sinn. Gerade heute, wo viele wieder sagen, man muss doch die Hände ausstrecken, sie dürfen die Hände ausstrecken, wenn es ihnen viel hilft. Nur mir gefällt das eigentlich auch mit der gebeugten Gebetshaltung, dass ich vor Gott sage, ich bin nur Staub und Asche. Und um das einmal zu erwähnen, die gefalteten Hände haben ja auch einen tiefen Sinn. Das ist schon in der alten ägyptischen Darstellung, Sie können es in den Reliefs sehen, das ist in vielen Religionen gewesen, es bedeutet die Sklavenhaltung, die gefesselten Hände. Die Hände in den Schoß gelegt und dann gefesselt. Ich möchte jetzt nicht wirken, sondern ich möchte mich vor dem mächtigen Gott beugen. Ist auch was Schönes. Wir finden verschiedene Gebetshaltungen und jeder Streit darüber ist sinnlos. Es ist bloß dumm, wenn wir meinen, an dieser Form hänge mehr als ein Symbol. Es ist nur ein Symbol und deshalb ist absolut keine Bedeutung für irgendwelche geistlichen Erweckungen. Symbole haben einen gewissen Sinn, so wie man Adventskranz aufstellen kann und Weihnachtsbaum und Lichter macht und es ist alles schön. Bloß wenn einer meint, man müsste Kerze anzünden, um richtig zu glauben, dann wird es kritisch. Wir wollen die Symbole nicht überbewerten, aber es ist schön und es hat ja für unseren Leib, für unsere Konzentration eine Bedeutung. Und so dürfen Sie auch Formen wählen. Paulus hat gerne knien gebetet. Und es ist ein Ausdruck, dass der große, stolze Mensch bittet vor Gott. Und in unserer Zeit ist es sicher die Hauptschwierigkeit, wenn der emanzipierte Mensch, der freie Mensch, ja nichts mehr über sich duldet. Das ist sicher ein Hauptproblem vieler unserer Zeitgenossen, dass sie nicht mehr Gott akzeptieren können als der, dem sie Rechenschaft geben müssen. Und da ist das Gebet der Ausdruck dafür, dass ich meine Knie vor Gott beuge. Und zwar, dass wir unsere Knie vor keinem Menschen beugen. So schön beim Daniel. Wie der Trompetenstoß kommt und der Perserkönig dann sagt, jetzt muss man sich niederwerfen und so weiter. Und dann blieben die stehen. Dass wir nicht unsere Knie vor Menschen beugen. Es war ja bei den Reformatoren ganz wichtig, etwa bei den Hugenotten, ein Kampf. Man hat ja heute fast wenig Verständnis dafür, dass die sich immer geweigert haben, im Gottesdienst bei der Wandlung, Sie kennen den Verlauf beim katholischen Gottesdienst, wenn der Priester die Worte spricht und die Katholiken dann sagen, jetzt wandelt sich das Brot in den Leib Christi. Und dann knien ja die Katholiken nieder, die ja auch deshalb am Eingang einer Kirche niederknien, um diesem Leib Christi ihre Ehrfurcht zu erweisen. Und da sind die stehen geblieben. Und es war dann so, auf den Galeerenschiffen, wo die Evangelischen, das waren ja immer nur die Gutsbesitzer, die Grafen und die Herren, wo die waren, und morgens wurde ein Messgottesdienst auf dem Galeerenschiff abgehalten, und die sind nicht niedergekniet und wurden jedes Mal von einem Türken mit dem großen Schiffsseil ausgeprügelt, weil sie sagen, ich beuge meine Knie nicht vor einem Stück Brot. Christus ist für mich woanders. Das sind ja Dinge, die doch sehr wesentlich sind, wir vergessen das so. Und es hat mich in eine blöde Situation gebracht, als in meiner ersten Schwarzwaldgemeinde die katholische Kirche eingeweiht wurde. Und wir hatten mittags unser großes Jugendtreffen. Und da war es also wichtig, zum ersten Mal in der Geschichte dieses Ortes, wo das Verhältnis Katholiken-Evangelisches sehr schwierig war, war nun vorgesehen, von den Bürgern angeregt, dass der evangelische Pfarrer ein Grußwort sagt. Und ich sage, ich kann nachmittags in der Festfeier nicht dabei sein. Und dann hat der Bischof von Rottenburg entschieden, dann soll der Bischof vor seiner Predigt, dann soll der evangelische Pfarrer, also ich, vor seiner Predigt das Grußwort sagen. Das sei bis dahin noch nie vorgekommen und diese Ehre wird mir zuteil. Und ich saß in der ersten Reihe neben dem Bischof von Rottenburg und es kam zur Wandlung, zur Monstranz und ich blieb stehen und die ganze Kirche fiel nieder. Mir war das in Fleisch und Blut, ich kann nicht vor einem Stück Brot niederfallen. Ich will vor Christus meine Knie beugen, aber nicht vor diesem. Das sind Dinge, die ich meine, auch in unserer Zeit nicht einfach gegenstandslos sind. Vielleicht ist das lieblos, aber es gibt solche Momente, und mir wurde das erst im Verlauf des Gottesdienstes deutlich. Wir wollen vor Menschen unsere Knie nicht beugen. Wir brauchen nicht vor Menschen anbeten und sie bewundern, aber wir wollen vor Gott uns immer wieder beugen. Und das macht uns auch stolz und mutig. Und Paulus hat sich ja nicht vor den schicken Herren gebeugt, wenn Sie einmal seinen Prozess lesen, in der Apostelgeschichte 24, 25, 26, wie da der Landpfleger und so weiter kam, wie die ihn da vorführen ließ aus der Zelle, wie er da unerschrocken denen vom Gericht gesagt hat. Er hat nicht vor den piekfeinen Leuten da irgendwie gekuscht, sondern hat klar das Evangelium verkündigt, ohne Angst. Und doch war er vor Gott ein solcher, der hier die Knie gebeugt hat. Und das hat eine große Bedeutung. Da meine ich, liegt mehr drin als ein Symbolgehalt. Wir sollten es uns auch überlegen. Auch das Wort Vater, also etwa das Wort Heiliger Vater, kann ich nur auf Gott gelten lassen und würde es keinem Menschen, auch keinem noch so erhabenen Bischof, auch nicht in Rom zugestehen, dass er mit Heiliger Vater betitelt wird. Heiliger Vater sind für uns ganz große Begriffe. Und Paulus hat das Vateramt Gottes so groß genommen, dass er hier meinte, wir müssen alles hier sein. Entschuldigen Sie, ich meine hier jetzt irgendeine antikatholische Welle. Wir freuen uns immer wieder, dass unter uns auch viele Katholiken sind. Und wir wollen das immer wieder deutlich sagen, und es geht uns nicht um eine Konfession, sondern es geht uns um die biblischen Grundwahrheiten, an denen wir wieder stehen bleiben wollen. Und dann kennen wir alle Vorläufigkeit der Kirchen. Der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Weil alle Väter sehr viel krumme Gestalten sind. Alle, durch die Bank. Jedes Kind hat irgendwo diese Macken an sich. Das liegt ja auch schon daran, dass Kinder dann das Elternhaus verlassen. Und das ist gut so. Deshalb ist er der rechte Vater. Und wir müssen immer wieder aufpassen. Gott ist nicht so was Ähnliches wie wir in unserem Vateramt, sondern wir haben, wenn wir ganz gute Väter sind, einen kleinen Schatten vom göttlichen Vateramt wiedergespiegelt. Das Urbild. So wie die Kerze ein kleines Stück vom Sonnenlicht hat, so ist das irdische Vateramt, hat seine Leuchtkraft von der göttlichen Vatergüte. Er ist ganz anders, viel, viel größer als wir irdischen Väter sind. Und jetzt ist es falsch, wenn Sie an irgendeine Vatergestalt der Erde denken. Sie sehen das ja beim verlorenen Sohn. So handelt kein Vater, wie dieser Vater handelt. Und darum dürfen wir zu ihm kommen und dürfen mit einem kindlichen Vertrauen ihm das sagen. Sein Vateramt, das sehe ich am wunderbarsten daran, immer wieder in der Mitte meines Glaubens, dass er seinen Sohn dahin gibt, diesem Opfertod am Kreuz. Dass das Kreuz in der Mitte unserer Kirchen steht, ist nicht bloß ein Symbol, sondern da ist die Vatergüte für mich so wunderbar. Er hat mich lieb, er vergisst mich nicht. Und heute Nacht, wenn die Schwermutsgedanken kommen, er hat sie bei ihrem Namen gerufen. Er stößt sie nicht hinaus. Er brennt in seiner Liebe. Er schläft und schlummert nicht. Dieses Kreuz ist das Siegel seiner Liebe. Sie sind nie abgeschrieben. Sie sind gesucht. Sie sind eingehüllt in seine Barmherzigkeit. Das macht kein Vater, macht sowas. Nie. Es gibt's nie. Er ist der rechte Vater. Und Sie müssen immer wieder aufpassen, die biblischen Wahrheiten immer erst durchs Kreuz Jesu zu leuchten anfangen. Das ist alles gebündelt, was ist. Ob Sie das Wort Liebe Gottes nehmen oder Barmherzigkeit Gottes oder Treue Gottes oder alles, was Sie haben, sind alle erst durchs Kreuz verständlich. Und ohne das Kreuz haben Sie nie die Tiefe erfasst. Da bleibt das immer ein kompliziertes Wort. Und da merken Sie es, wie Ihr Vater ist. Und nun bittet er. Was bittet er? Wir dürfen alles von Gott bitten, aber denn Paulus treibt das um, dass man stark wird am inwendigen Menschen. Komplizierte Redeweise. Was ist der inwendige Mensch? Wir meinen also normalerweise, der Mensch hat einen Körper und der Mensch hat eine Seele. Das ist unsere Anschauung vom Menschen. Der Paulus sagt, interessant, er kommt vom Alten Testament her, er sagt, es gibt einen äußeren Menschen und es gibt einen inneren Menschen. Den kennen wir normalerweise gar nicht. Also äußerer Mensch, das ist das, was wir mit Creme behandeln und mit der Kamm und so weiter. Äußerer Mensch, den wir kleiden und pflegen. Der äußere Mensch verfällt. Jetzt gehen wir mal entlang, wo der Paulus noch diese Worte hat. Wenn auch der äußere Mensch verfällt, dann wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Was ist da der innere Mensch? Der äußere ist also der Körper im Alter. Der wird immer müder, sterblicher. Und dann gibt es gleichzeitig einen inneren Menschen. Vielleicht haben wir den noch gar nicht so beobachtet. Der heißt beim Paulus ganz arg wichtig. 1. Petrus, also schreiben Sie die Stelle mal auf, 2. Korinther 4, Vers 16. Da sagt er das ja wunderbar von dem äußeren Menschen. Da sagt er, unsere Trübsal, unser Leiden ist deshalb gut, weil dadurch der innere Mensch gestärkt wird. Und das haben Sie ja schon oft gemerkt, wie Menschen unter äußerem Leiden innerlich gereift sind. Und das versteht man überhaupt nicht, weil man eigentlich meint, die müssen doch durch äußere Leiden kaputt gehen. Das kann Gott wirken, das geht nicht automatisch. Es gibt auch Leute, die im Leiden bloß noch bitter werden. Kann man x-mal finden. Aber glaubende Menschen müssen reifen im Leiden. Und das, was mich wundert, wie gerade hat mir es jemand gesagt von jemandem, der langzeitpflegebedürftig ist, ich wundere mich eigentlich immer wieder über meine Mutter. Ich würde das nie, wie die geduldig ist. Und das ist oft auch wahrscheinlich, das hat die gar nicht. Und das ist ein Reifungsprozess, wenn Gott den inneren Menschen stark werden lässt. Wir legen viel zu viel Wert auf den äußeren Menschen, das ist ein Zeichen unserer blinden Zeit, die nur auf das Äußere sieht und nicht mehr auf den inneren Menschen. 2. Korinther 4, 16, das ganze Kapitel ist eines der schönsten Paulus-Kapitel. Wie unser ganzes Leben äußerlich, so im schönen Film Frage 7, wo das mit dem ja endet, wo der Pfarrer da auf der Kanzel in der DDR diesen Text liest, 2. Korinther 4. Eine nächste Stelle, der verborgene Mensch des Herzens, schreibt der Petrus, 1. Petrus 3, Vers 4. Das sagt doch, wir sollten uns nicht äußeren Schmuck haben. Das steht jetzt nicht, dass sie sich ab morgen bloß noch mit wirren Haaren durch die Straßen bewegen dürfen, nicht mit Haareflechten, goldenen Ketten und prächtigen Kleidern, sondern sie sollten nicht so viel wichtig das nehmen. Wir sollten aufpassen, dass wir es nicht so betonen, wenn einer sagt, er darf gar keinen tragen, will ich ihm auch nicht wehren. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, sondern der verborgene Mensch des Herzens mit unvergänglichem Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Da gibt es ein inneres Wachstum unseres inneren Menschen. Der hängt mit unserer Seele sehr zusammen. Der hängt mit unserem Wesen zusammen. Jetzt müssen wir aufpassen. Man kann den inneren Menschen ja dauernd kaputt machen durch diese schrecklichen Bilder. Das Fernsehen ist heute der Zuhälter der Nation. Die große Schubkraft der Prostitution, es wird alles zu einem Volk der gierigen Lust gemacht. Ja, wahnsinnig, was über unsere Fernsehfilme geht. Ich habe das Programm nicht angesehen, aber ich bin überzeugt, Sie können heute Abend 4 bis 5 Ehebrüche bis ins letzte Detail am Fernsehschirm beobachten, was uns alles zugemutet wird. Jede Szene der Perversität und alles Mögliche. Und das geht alles in unseren inneren Menschen, dann macht ihn ja irgendwo kaputt. Wir müssen aufpassen. Was sind die Eindrücke? Was haben wir für den inneren Menschen? Kann der sich entwickeln? Kann der sich entfalten? Wenn Sie einen Garten haben, wissen Sie, dass die Blumen und die Sträucher, die müssen gepflegt, gehegt werden, dass die kommen, da müssen Schädlinge ferngehalten werden. Der innere Mensch kann sehr Schaden nehmen. Und wir wundern uns ja manchmal, was aus uns herauskommt. Wir wundern uns auch manchmal über die Abgründe, die sich in unserem Innersten auftun. Paulus war das wichtig, dass Menschen an ihrem inneren Menschen reifen. Dass wir es überhaupt noch wissen, was wichtig ist. Römer 7, Vers 22, wenn Sie das auch noch notieren. Da sagt Paulus, ich habe Lust nach dem Gebot Gottes, zum Gebot Gottes nach dem inwendigen Menschen. Das Gleiche. Das ist der innere Mensch. Offenbar hat jeder Mensch, wir würden sagen in seinem Gewissen, hat er irgendwo ein Ahnen von Gott. Er kann den inneren Menschen vollends kaputt machen oder er kann ihn wachsen lassen durch Gottes Geist. Da fängt der Geist Gottes ein Erneuerungswerk an. Und gerade da, wo wir eigentlich Freude am Schönen haben, am Lieben, am Guten und so weiter, da merken wir, wie schwach der innere Mensch ist, dass er den Äußeren gar nicht beherrscht. Und es war Paulus wichtig, dass eine Erneuerung in uns geschieht, dass da dann nachher eine Spannung ist zwischen meinem äußeren Menschen und meinem inneren Menschen. Das ist leider so, aber darum ist so wichtig, dass der innere Mensch stark wird. Durch seinen Geist, der Geist Gottes, macht ihn stark. Christus will uns seinen Geist geben. Er soll kräftig werden durch, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Was heißt der Reichtum seiner Herrlichkeit? Das ist ja Jesu Art zu geben. Er will gerne austeilen, man darf kommen. Wie hat Jesus gesagt, wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Nimm doch, bitte drum, er macht dich stark. Und mir ist das auch so schön, wenn ich weiß, nach einer Bibelstunde sind Sie wieder in Hauskreisen und gehen Sie wieder, dann geben Sie das anderen weiter und sprechen Sie das zu in der Seelsorge. Sprechen Sie das den Schwachen und Gebeugten, du darfst nehmen und Christus stärkt dich, du brauchst keine Angst haben. Du darfst zunehmen, wachsen, reifen. unser Fleisch schwächt, unser Äußeres, mit Fleisch meint der Paulus, unsere ganze irdische Daseinsform schwächt diesen inneren Menschen, macht ihn untätig. Aber Gottes Geist macht ihn stark. Und diese Herrlichkeit, das ist ja wichtig, immer in der Weihnachtsgeschichte denke ich dran, das ist, Herrlichkeit ist das, was in Bethlehem aufgeleuchtet ist über dem Hirtenfeld. Das ist der Lichtglanz Gottes. Das ist die, im Griechischen steht da die Doxa Gottes, das ist, oder das genau das gleiche Wort steht im Hebräischen da, etwa wo Jesaja im Tempel die Nähe Gottes erlebt. Heilig, heilig ist Gott der Herr. Wo euch die Nähe Gottes erfüllt. Und das ist so wichtig, dass ich in der Gegenwart Gottes verbleibe und auch darin beharre. Es gibt so ein paar schöne Lieder, lass mich in deiner Gegenwart da bleiben. Gott ist gegenwärtig, du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht, der Herr, berühren mein Gesicht. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Das heißt, ich will es einfach mal so leben. Ich habe den Eindruck, dass viele heute, die darunter leiden und sagen, ich habe Konzentrationsschwierigkeiten, ich habe seelische Störungen, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Stille in der Gegenwart Gottes. Natürlich, ich bin nicht ein Mensch, der im Gottesdienst das anbieten kann. Darum sagen manche, sie finden das vielleicht gerade in einer Liturgie. Sie müssen halt das eben nehmen, wie es ist. Aber dann können sie es doch zu Hause tun oder irgendwo. Sein, das ist wunderschön. Ich möchte aber nicht bloß, dass sie es auf musikalische Weise erleben. Ich habe nichts gegen Musik, aber es darf nicht bloß im Gefühl hängen bleiben, sondern es muss im Wort wurzeln. Gerade die Stille und das Gebet ist ein Moment, wo der innere Mensch sich auswirken kann. Und darum ist wichtig, dass nicht alte Dinge das Gewissen belasten. Es muss raus, es muss vergeben sein, weg sein und dann kann der innere Mensch wachsen. Und dann kann Freude und Friede wieder in unserem Leben sein. Dass wir oft sagen, ich finde keine Ruhe mehr, ich finde keine Entspannung mehr und die Sorgen drücken mich, ist doch gar kein Wunder. Ich weiß nicht, bei der Ernährung sind sie auch ganz vernünftig, dass sie gesund essen. Und das, was wir oft heute konsumieren, mit Eindrücken, mit Bildern und so weiter, das kann ja niemand verkraften. Wir müssen aufpassen, dass der innere Mensch leben kann. Und für unsere Kinder ist das wichtig. Und Sie wissen doch, wie Ihre Kinder dann auf einmal leben, wenn die wieder Natur sehen, in der Wiese sind. Und wir sind doch nicht bloß umweltgeschädigt hier, sondern viel, viel schlimmer in der Umweltschädigung ist doch das, was an Einflüssen, an Werten durch unseren Kopf geht, was man mit jeder Illustrierte liest, mit jedem Rundfunkprogramm hat, an Menschenmeinung, an Gottlosigkeit und Sünde und was alles über uns wegführt. Und wir sind ja verführbar durch all die Bilder, die uns aus dem Kopf nicht mehr gehen. Und das ist wichtig, dass der innere Mensch wieder wachsen kann. Es war früher schon schön, wo man noch Stille hatte, wo die letzten Gedanken aus dem Wort Gottes kamen und nicht aus dem Fernsehnachrichten, wo man dann noch aufgewühlt war. Das ist alles eine Frage in unserem ganzen Stil. Ich weiß auch nicht, wie man da rauskommt. Aber es ist so toll, dass es hier steht. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Christus wohnt durch den Glauben. Er bringt es immer auf den Punkt. Nichts anderes ist wichtig, als dass ich Christus bitte, komm du zu mir. Und dann kommt er zu mir in mein Herz. Und dann wohnt er in mir. Wichtig ist nur, dass eine Reinigung erfolgt. Er zieht nicht in ein Haus, das voll ist mit Gerümpel. Er will, dass wir uns reinigen und dann zieht er ein. Und dann wir in der Liebe eingewurzelt sind. Mit Christus geschieht die Verwurzelung durch Liebe. Wir hatten irgendwo mal was in der Bibelstunde, was im Gottesdienst einmal, ich glaube in der Bibelstunde hatten wir es, dass alles nur durch die Liebe zu Jesus läuft. Und dass das der springende Punkt ist, Jesus liebhaben, ist besser als alles Wissen. Also ich verstehe, Menschen zu lieben und das Geld zu lieben, verstehe ich, und mich zu lieben, verstehe ich. Aber Christus lieben, ja genau, ihn lieben. So mehr als alles andere in der Welt. Du bist mir das Liebste. Nicht so, wir werden lieber auf Erden, als du der Liebste, Jesus mein. Dadurch wurzelt er ein in mein Leben. Dadurch dringt er mich und da kann er Raum greifen für mich. Das sind schon Schlüsselstellen in unserer Bibel. Und jetzt kommt noch eine Sache zur Wissenschaft, zum Denken. Es gibt Leute, die sagen, das ganze Denken sei schon gefährlich. Das stimmt, unsere Vernunft ist eine gefährliche Sache. Luther hat ja immer die Vernunft als eine Hure bezeichnet, die mit jedem geht. Die kann man überall gebrauchen. Das ist vielleicht Ihnen nicht bewusst, wie leicht man einen irreführen kann und wie leicht man da reinfällt, weil unser Denken oft nicht kritisch genug ist. Aber dennoch ist die Vernunft etwas Schönes, wenn sie im Gehorsam Jesu bleibt. Und das ist ja bei den Theologen das Allergefährlichste. Und deshalb das Begreifen des Geheimnisses Christi, das ist nur möglich, wo es in der Demut geschieht, wo eine Theologie nicht betend getan wird, dann kommt das raus, was in vielen Religionsunterricht rauskommt, was nur eine Gotteslästerung ist. Wenn es nicht in der Anbetung Jesu geschieht, wie soll ich denn über Gott reden können? Anders als in der Ehrfurcht. Die Frau Katzwinkel hat erzählt, dass ihr Mann sie entbunden hat. Da sage ich, da bewundere ich sie immer. Das ist das, was kein Mann kann. Weil deine Frau ist ja kein Gegenstand, ist ja Liebe. Und wie viel mehr müsste es sein, ich kann nicht über Gott einfach denken, wie ich sonst über irgendjemanden denke, über einen Politiker oder sowas. Sondern das ist ja irgendwo eine Liebesbeziehung. Und deshalb kann es nur in der Demut sein, in der Liebe, im Staunen, im Bewundern, in der Anbetung. Dass wir heute unsere ganzen Theologen durch eine kritische Wissenschaft durchjagen, die von vornherein die Kritik als das Mittel der Erkenntnis hat, das kann nie gut gehen. Also wenn wir so einen halben Tag leben würden, wären wir geschiedene Leute. Ich kann nicht über Kritik Liebe entdecken, das geht nicht. Wenn ich sage, ich traue dir nicht und ich weiß nicht und ich möchte immer denken, ob es nicht doch irgendwo falsch ist, ich kann nur unter Liebe leben. Das ist der falsche Ansatz, da kann nichts rauskommen. Ich kann nur aus der Anbetung Gottes sein. Und das schreibt er hier und sagt, ihr könnt dann die ganze Tiefe erkennen, wenn ihr in der Liebe Gottes drin bleibt. Und auch dann könnt ihr die Liebe Christi erkennen, die doch alle Erkenntnis übertrifft. Dann ist es in der Tat so, dass ein Glaubender, der Jesus lieb hat, mehr von der ganzen Gottesoffenbarung begreift, als ein Theologe, der doch ganze Folianten vollgeschrieben hat. Weil die Liebe Christi alles, alle Erkenntnis übertrifft. Und das ist ein Glaubenssatz, der schon hart ist und der unser Denken wirklich sprengt. Und das ist wichtig, dass man das noch einmal erwähnt. Ich sehe nur durch die Liebe richtig. Wir lassen es uns gefallen, dass andere sagen, die haben einen primitiven Zugang zur Bibel. Aber Sie müssen wissen, dass jeder kritische Theologe Sie beneidet um Ihr Jesusverhältnis. Und darum ist manchmal auch in der Kirche die Auseinandersetzung so hart. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, wie wir das sagen, weil wir es ja nicht hochmütig meinen. Aber in der Tat, die meisten, die sagen, für mich bedeutet Jesus nichts, er war nur ein normaler Mensch und sie haben das, was sie einmal in ihrer Jugend gefunden haben, wo sie zum Glauben kamen, verloren. Und das ist eine Not. Aber hier steht's: Ihr könnt mit allen Heiligen begreifen, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Ich habe noch, bevor ich hier wegging, eine Predigt von Fritz von Bodelschwing aufgeschlagen. Ist hochinteressant. Fritz von Bodelschwing war ja der Sohn vom Gründer von Bethel. Das war der Bodelschwing, der damals zu Hitler ging und die Euthanasie stoppte. Ein ungeheuer mutiger Mann, der hätte Reichsbischof werden sollen. Dann hat er der Hitler diesen Wehrmachts Pfarrer Müller damals hingeholt. Doch Bodelschwing war der Mann. Er hat eine ganz besondere Gabe gehabt, wo Sie einmal so ein Predigtband von Fritz von Bodelschwing finden. Die liebe ich ganz besonders, weil so hat überhaupt niemand mehr gepredigt. So anschaulich, bildhaft. Ich habe immer gesagt, so Predigt muss mal zur Reserve in unserer Kirche liegen, falls ich mal ausfalle, kurzfristig wegen Krankheit, so eine Notpredigt, wo dann einer lesen kann. Denn die kann man sofort verstehen. Er hat ja immer vor Kranken gepredigt. Und da war zu diesem Abschnitt nur drin, über diese Verse 18 und 19, anlässlich einer theologischen Woche in Bethel. Da gab es doch eine Kirche, gibt es doch die kirchliche Hochschule, ist heute auch ganz kritisch liberal. Und da war selbst der Theologe Adolf Schlatter dabei. Und dann predigt Bodelschwing über diesen Vers und sagt, wir wollen die Vernunft nicht missachten. Es gibt Leute, die sagen, die Vernunft sei nicht wichtig, ist eine Gottesgabe. Aber dann erzählt er, wie er zu seinen kranken Kindern geht, wie da so ein Kind, das hat er 14 Tage nicht besucht, weil er auf Reisen war, wie das Kind sich freut und sagt, du bist da, wenn er durch die Haare streichelt. So muss dein Verhältnis mit Jesus sein, sonst ist all deine Vernunft nichts. Darf ich es Ihnen einfach mit der Autorität Bodelschwing sagen? Das ist eine solche Tiefe gewesen. Das war ein Mann, der auch Hitler gegenüber sofort seinen klaren Widerstand angekündigt hat und in einer mutigen Entschlossenheit Hitler ins Gesicht geschleudert hat: Sie morden die Geisteskranken und wir werden nicht das zulassen. Das war eine Erkenntnis, wo die anderen alle keine Erkenntnis hatten. Und so ist seine Predigt voll mit Beispielen. Und wir müssen aufpassen, dass wir aus dem Glauben nicht ein ganz schwieriges Denkgebäude machen. Und dann auch meinen, das, was mit den komischen Lehren und Modebegriffen unserer Zeit gefüllt ist. Es ist ganz einfach. Christus lieb haben. Zu ihm kommen, so wie diese Sünderin, die da ihre Haare vor Jesus ausbreitet und seine Füße benetzt mit Tränen und ihn einfach lieb hat, weil ihr die Sünden vergeben wurden und die von Jesus nicht lassen kann. Und dann schenkt der Herr auch Erkenntnis und da reift der innere Mensch auch die Vernunft recht darunter und man wird darüber klug und weise.